ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Mit seiner Kaffeetasse bei uns im Studio hereingeschneit ist, und hier lautet die erste Steckbriefffrage, Name?
Bernd Mottl.
Herzlich willkommen, Herr Mottl, schön, dass Sie da sind. Zweite Steckbrieffrage heißt Geburtstag.
Geburtstag, 7.11.1965, bin schon über 60.
Und froh dabei, habe ich den Eindruck.
Ja, ja, was bleibt mir übrig? Nein, ich bin völlig d'accord damit.
Ja. Je älter, desto mehr Erfahrung im Beruf.
Ja.
Und wir werden gleich darüber sprechen, wo Sie die gerade einbringen. Zunächst heißt es hier Geburtsort.
Mönchengladbach.
Profession?
Theaterregisseur.
Genau, da kommen wir der Sache näher. Was treibt Sie an?
Ja, ich habe immer schon dieses Genre geliebt, live etwas herzustellen vor den Augen der Zuschauer, was mit viel Liebe zum Detail und viel Kunstverstand hergestellt wurde, mit ganz vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Gewerken und Bereichen und was dann eine unterhaltende, anregende Kraft entwickelt. Das fand ich schon als Kind toll.
Aha. Sie hatten einen Großonkel, der Wagner dirigiert hat und waren ab und zu in Bayreuth.
Ja, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich zum Theater gekommen bin. Das habe ich eigentlich erst später erfahren, weil meine Eltern nicht so theateraffin waren.
Der Vater bei VW, ne?
Genau, der Vater war bei VW, meine Mutter war Hausfrau und gerne Mutter. Und die ist zwar auch ins Theater gegangen, aber mich hat dann so das erste Weihnachtsmärchen so mit 6 beeindruckt.
Ja, klar. Ja.
Das war Räuber Hotzenplotz. Und bei Räuber Hotzenplotz ging der Vorhang nicht ganz zu. Da sah man dann leider den Umbau dahinter. Da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das muss man doch besser organisieren können, dass man den Vorhang da ordentlich schließt und dass man den Umbau nicht schon sieht, bevor der Vorhang aufgeht. Das sind so
mit
Momente.
6, ja.
Ja, das war mit 6 Jahren. Aber mich hat das so, jedes Jahr habe ich mich derartig aufs Weihnachtsmärchen gefreut in Mönchengladbach im Stadttheater. Ja, ich habe das dann zu Hause nachgespielt mit meinen Stofftieren und hatte dann auch bald ein Puppentheater.
Ja, Sie hatten ganz früh ein Marionettentheater, mit dem Sie auch aufgetreten sind.
Genau, genau. Da war ich dann auch irgendwann der Chef von. Das waren dann 4 Leute. Wir sind dann richtig so durch Kindergärten und Altenheime gezogen und haben die Leute entertained damit. Da wurden sich Geschichten ausgedacht. Mein Vater musste Trockeneis besorgen, damit es ordentlich nebelt in der Hexenküche und so. Also die ganze Familie war so ein bisschen beteiligt an dem. Ja, also ich war ziemlich früh davon ergriffen. Ich habe dann Statisterie gemacht im Stadttheater. Wir hatten eine Schultheatergruppe, wo wir jedes Jahr ein Stück gemacht haben. Also ich weiß auch nicht, irgendwie war das schnell vorbestimmt.
Jetzt verstehe ich. Wenn Sie sagen, die Liebe zum Genre treibt Sie an, dann ist Genre groß gefasst. Alles, was auf der Bühne stattfindet, weil Sie machen ja Oper, Sie machen Operette, Schauspiel, Musical.
Ich habe bestimmt keine Ballettabende.
Nur keine Ballett.
Bisher hat mich noch keiner gefragt. Nee, aber selbst Puppentheater ist mir eben nicht fremd. Und ja, also ich finde, alles, was live zustande kommt, da glaube ich gerade in unserer Welt so doll dran, die wir jetzt so viel mit neuen technischen Errungenschaften zu kämpfen haben, ja auch, Stichwort KI, da glaube ich immer noch daran, dass Theater das einzige Mittel ist, wo man in einem Raum zusammenkommt, wo viele Menschen die gleiche Luft atmen und etwas ungeschönt, aktuell, gerade vor meinen Augen, ein Kunstereignis zustande kommt. Nur dadurch, dass Hunderttausende von Verabredungen vorher besprochen wurden und dann wie am Schnürchen im Idealfall ablaufen. Und das kann so beeindruckend sein. Ich glaube, es ist ein so hohes Gut, ein so hoher Wert, dass etwas ja direkt undigital, analoger geht es gar nicht mehr als Theater, vor uns erstellt wird.
Bei wie vielen von all den Inszenierungen, die Sie jetzt schon gemacht haben, ist es denn so, dass diese hunderttausende Verabredungen nachher wie am Schnürchen ablaufen? Haben Sie 1, 2 in Erinnerung, wo Sie sagen, das war besonders toll, da war der Flow großartig?
Ja, das hat mit so vielen Faktoren zu tun, die man nicht beeinflussen kann als Regisseur. Und das ist eben auch Schicksal. dass wirklich eine Premiere eben diesen Flow bekommt und alles zusammengreift. Also sagen wir mal.
Nennen Sie uns ein oder zwei. Sie inszenieren in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland.
Ja, ja. Also ich bin glücklich mit einer Ausgrabung wie Anna Nicole, eine Oper über Anna Nicole Smith. Das habe ich in Wiesbaden gemacht. Da stimmte schon wahnsinnig viel. Ich habe in Hannover Der junge Lord von Henze gemacht. Das passte politisch toll in die Zeit. Das war auch eine großartige Aufführung. Ich könnte also wirklich ziemlich viele nennen, auf die ich stolz bin und wo ich denke, da ist schon alles zusammengekommen. Also irgendwie funktioniert es ja immer bei der Premiere. Das ist ja mein Job, dass es irgendwie alles zusammenkommt. Aber nicht immer ist die Besetzung auf den Punkt und es greift nicht immer alles genialisch ja. zusammen.
Sie sind ja auch ein Regisseur, der sich dem aussetzt und hingeht zur Premiere, ja. habe ich über Sie gelernt. Das heißt, am 25. April jetzt in Leipzig, wenn Albert Lortzings Regina auf die Bühne kommt, dann sitzen Sie auch im Saal und Sie sehen, ob die 100.000 kleinen Absprachen klappen oder nur so 90.
Ich will es eben wissen. Ich will auch vor allen Dingen wissen, ob es funktioniert.
Ja.
Ob das, was ich mir vorgestellt habe, beim Publikum ankommt.
Ist bestimmt nicht immer einfach.
Das ist Stress.
Man sitzt ja da und kann nichts tun.
Na, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen machen das nicht. Also 90% zeigen mir einen Vogel. Die sitzen irgendwo in der Kneipe und besaufen sich. Also das kann ich nicht. Ich muss sehen, ob das funktioniert und das kostet mich wirklich was, weil ich natürlich immer denke, es könnte jetzt das passieren. Man wundert sich sowieso im Theater, dass nicht viel, viel mehr passiert, viel mehr schiefläuft. Das ist nur dadurch zu erklären, dass alle mit so einem hohen Adrenalinspiegel an die Sache rangehen und dass allen die Wichtigkeit dieses Moments, das Erleben des Moments, dass das wirklich alles zusammengreift. So viele Menschen sind daran beteiligt.
Und
das ist ein Wunder.
Im Theater vielleicht auch mehr Leute arbeiten, die sich sehr stark mit ihrer Arbeit identifizieren.
Ja.
Vielleicht ist das überall in der Kunst so.
Ja, das könnte sein, obwohl ich...
Jetzt denken
ja,
Sie an alle, wo es nicht so ist.
Ganz genau. Wir sind in der Endprobenphase, da denke ich natürlich bei manchen Menschen, die im Theater arbeiten, warum bist du hier? Ne? Also es gibt es auch, natürlich, wie in jedem Betrieb,
ja.
aber natürlich, also die auf der Bühne, da muss ich sagen, gerade jetzt in der Produktion kann ich da nur das Allerbeste berichten, die Menschen, die da beteiligt sind, die glühen. Für das Stück und für die Aufführung. Und so soll es ja auch sein.
Sind Sie denn jetzt gerade mit dem Lortzing?
Jetzt ist es noch 2 Wochen, das heißt, das Stück ist eigentlich fertig. Also meine kreative Arbeit, meine Erfindung für das Stück ist eigentlich abgeschlossen. Ich muss jetzt gucken, dass das in der Genauigkeit erhalten bleibt über die Prozesse, die jetzt kommen. Jetzt kommt das Orchester als nächstes dazu.
Ich staune ja immer, wie wenig Zeit eigentlich ist für diese abschließende Probephase. Sie haben bisher nur mit Klavier geprobt.
Richtig.
Oder mit Flügel, ja?
Ganz genau.
Wahnsinn.
Also jetzt sind wir in der letzten Woche auf die Bühne gekommen. Jetzt kann man das mal in dem richtigen Ausmaß proben. Also das ist ja eine Riesenbühne in Leipzig. Die Probebühne ist nicht so groß. Also man hat mal Abstand zu der ganzen Seite. Man sitzt den Sängern nicht auf dem Schoß. Das ist schon mal schön. Und dann eben kommt das Orchester dazu, dann kommt das Bühnenbild dazu, dann kommen die Kostüme dazu, dann kommt das Licht dazu, dann kommen Effekte, Video, Feuer, bliblablups. Also es ist noch eine Menge Elemente, die die Sänger noch mal stressen, anders herausfordern, mich auch.
Den Regisseur auch.
Schließlich, damit das alles zusammenkommt, dass jede Requisite stimmt und dass ja trotzdem alle Abläufe und Gedanken, über die wir gesprochen haben in den Proben, erhalten bleiben und dass das Ganze spannend ist.
Wir gucken uns gleich mal das Stück genauer an, das ja ein sehr besonderes ist in diesem ganzen Schaffen von Albert Lortzing, das uns einen ganz anderen Lortzing zeigt möglicherweise als all seine anderen Werke. Aber vorher sollen wir uns noch ein paar Steckbrieffragen angucken. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Da, wo mein Freund ist.
Der ist auch mit heute.
Ja,
dann
den habe ich
gleich
mitgenommen,
bei uns zu Hause.
Weil ist Wochenende, eins der ersten, die ich wirklich habe.
Aha.
Die letzten bin ich nach Berlin nach Hause gefahren und musste da auch arbeiten, vorbereiten für andere Produktionen. Das ist jetzt mein erstes Wochenende, wo ich auch mal in Leipzig bleiben darf und wo ich mal die Stadt genießen möchte. Und da ist er natürlich dabei.
Welche Musik hat jüngst berührt?
Also ich bin Wagnerianer durch und durch. Jetzt gerade ganz aktuell war es Parsifal, sonst ist es Tristan, was mich immer kriegt. Da gibt's eben das Klischee von Wagner als laut und bombastisch, das stimmt ja oft gar nicht. Das ist ja oft so surreal, abgehoben, irisierende Musik. Also das ist für mich nach wie vor ein Zaubermittel.
Aha. Und welches Buch hat zuletzt bewegt?
Also eins, was ich immer wieder in die Hand nehme, ich muss ehrlich sagen, ich komme nicht so wahnsinnig viel zum Lesen, also jedenfalls nicht um ganze Romane. Und da bin ich immer dankbar, wenn es etwas pointiert ist. Also ich lese gerne Sibylle Berg, aber eben auch Stefanie Sargnagel war jetzt zuletzt irgendwie auf meinem Nachttisch, gerade das Iowa, was sie zusammen mit der Christiane Rösinger geschrieben hat. Das ist für mich so eine tolle Weltsicht, weil sie eben mit so einem zynischen Humor beschreibt, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Das entertaint mich und erfreut mich, dass es Menschen gibt, die so quer auf die Welt gucken.
Aha. Ist das, ich kenne es nicht, muss ich zugeben. Ist es ein Roman? Ist es eine
Erzählung? Es ist eigentlich wie ein Reisebericht in dem Fall. Also die beiden Frauen sind nach Amerika gereist, um dort, die Rösinger wurde da eingeladen als Gastdozentin. Und die Stefanie Sargnagel, das ist eine österreichische Schriftstellerin, mhm, auch sehr, sehr jung. Die haben sich da irgendwie mit dem Land quasi gerieben.
Aha.
Was man sich ja vorstellen kann.
Also ein Blick auf die USA.
Ja, genau. Aus einer sehr anarchistischen Sicht, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Feministisch-anarchistisch. Ja, was es in Amerika eher mal selten gibt. So den Blick da drauf.
Bernd Mottl zu Gast bei MDR Kultur. Und die letzte Steckbrieffrage. Wie beginnt der Tag?
Mit ein bisschen Workout. Also 15 Minuten quäle ich mich mit Liegestühle.
Auf der Fraktion bin ich zu Hause. Liegestuhl am Morgen. Aber Liegestütze, Disziplin, ja?
Ja, ich bin schon recht diszipliniert, sonst könnte ich das auch nicht, diesen Job machen. Und dazu gehört so eine gewisse Fitness dazu, weil ich sitze natürlich schon auch viel, sitze in Besprechungen und plane Sachen am Schreibtisch. Ja, da ist mir wichtig, dass der Körper irgendwie funktioniert und dass ich auch schnell aufspringen kann in den Proben, dass das alles noch gut funktioniert.
Oder in
und
der Premiere, wenn er was nicht
gleich genau rausrennen kann, im schlimmsten Fall.
Gut, wir hören Musik und zwar aus dem Parsifal.
Ah.
Wir hören aus dem Karfreitagszauber ein Stückchen, das Zwischenspiel.
Schön.
MDR Kultur trifft Bernd Mottl, Theater- und Opernregisseur, wohnhaft in Berlin, Wagner-Fan, haben wir gelernt. Und einer, der jetzt Lortzing inszeniert in Leipzig, Albert Lortzing, da haben vermutlich viele sofort eine Idee. Spieloper, leichte Muse, Waffenschmied, Zaunzimmermann und so weiter. Aber Sie zeigen einen tragischen Lortzing oder einen wütenden vielleicht sogar, Herr Mottl?
Also das Stück ist wirklich humorfrei, kann man sagen.
Regina, eine Freiheitsoper oder ja, Revolutionsoper, sagt man.
Arbeiteroper, es gibt viele Titel, die eigentlich alle nicht zutreffend sind. Es ist ein Opernthriller, würde ich sagen. Es ist ein echter Krimi. Es geht um eine Fabrikantentochter mit dem Namen Regina. Die steht zwischen zwei Männern, wie es oft in der Oper ist. Der eine ist der bürgerliche Aufsteiger, den der Papa haben möchte als seinen Nachfolger. Und der eher ein angepasster Charakter ist. Und der andere ist ein linksradikaler Revoluzzer. Und der trifft nicht so auf Vaters Gegenliebe. Und auch sie ist nicht überzeugt, dass er, der auch schon mal in Haft war, der Richtige ist. Daraufhin entführt er Regina. Und es beginnt eine Verfolgungsjagd, die in einem Munitionslager endet, wo er droht, das gesamte Lager in die Luft zu sprengen mit ihr in der Hand. Also eine Art Selbstmordattentat. Und das beendet sie dadurch, dass sie ihn erschießt. Und das ist eine Revolution gewesen. 1948 wurde das Stück geschrieben von Lortzing. Aus vielen persönlichen Beweggründen. Es gab ja damals eine brutale, gewaltsame Revolution in Deutschland.
Die in ganz Europa.
In ganz Europa, ganz genau.
Italien, die Idee, Frankreich, Deutschland.
Genau, die Idee der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit, der Pressefreiheit, was es alles damals noch nicht gab. Und auch die Idee eines nationalen Parlamentes, das sich speist aus vielen Vertretern. Mhm. Und eben auch um eine Gegensätzlichkeit in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich, die auseinanderdriftete, zu beheben.
Hatte Lortzing dann Zugang zu diesen Themen?
Vollkommen, denn er hatte 11 Kinder auf die Welt gebracht mit seiner Frau, Achtung, Regina.
Ja,
deswegen heißt die Oper so, also es ist auch eine Hymne an seine Frau. 11 Kinder, davon haben 6 überlebt. Er war ein Familienmensch, aber ich meine, 6 Kinder, kann man sich ja vorstellen, auch heute noch, was das bedeutet, die satt zu machen. Und die sind auch viel auf Tour gewesen, weil er und seine Frau waren Schauspieler und traten in Leipzig auf, waren Stars in Leipzig. Aber man muss wissen, damals gab es noch keine Verwertungsrechte und keine Urheberrechte in diesem Sinne. Er wurde für seine Opern einmalig ausgezahlt und bekam dann von dem Erfolg, den ein Opernhaus an dem Stück hatte, überhaupt nichts ab. Das heißt, der war bettelarm. Also diese Familie hat wirklich an Leib und Leben erfahren, was Armut bedeutet. Obwohl er wirklich so erfolgreich war. Er war Komiker, er war Schauspieler, er war Sänger, er war Dirigent, er hat komponiert. Seine Stücke wurden in Deutschland gespielt wie keiner sonst. An seinem Todestag in Berlin damals haben 4 Theater jeweils ein Stück von ihm gespielt. Und er ist bettelarm zu Grabe getragen worden. Nur dadurch, dass der Intendant der Staatsoper unter den Linden damals, Meyerbeer, für ihn gesammelt hat, damit es nicht ganz zu so einem Mozartschen Armutsbegräbnis kommt.
Ohne damit Sarg und alles.
Ja, also unvorstellbar. Mhm. Der Mann wusste wirklich, dass die Welt nicht gerecht ist. Und er hat auf der Straße erlebt, wie Menschen erschossen wurden für ihr politisches Eintreten. Und das war, diese Oper ist quasi ein Spiegelbild dessen, was draußen aktuell auf der Straße stattfand.
Und er ist ja tatsächlich, und zwar auch in Leipzig, wo Lortzing viel Zeit verbracht hat, sehr große Teile seines Schaffens sind in Leipzig offenbar entstanden, ist ja selber auch verhaftet worden. Die Stadt hat ihn ja auch stiefmütterlich behandelt. Und nun 48 dieses Jahr, das Paulskirchenparlament haben Sie erwähnt, er ist in Wien und schreibt diese Oper in der wahrscheinlich freiesten Zeit seines Lebens?
Ja, er ist immer wieder geflüchtet nach Wien. Also zweimal wurde er Nee, er wurde mehrfach verhaftet in Leipzig, weil er sich politisch auf der Bühne geäußert hat. Es gab damals Zensur und er war da mit dem Hauptverantwortlichen ständig im Clinch und kam mehrmals in Haft. Wenn er zurückkam, wurde er jedes Mal gefeiert vom Publikum, dass er endlich wieder da ist. Aber die Stadt hat sich das irgendwann nicht mehr bieten lassen und hat ihn zweimal richtig gekündigt. Und da ist er dann auch mal nach Wien geraten und hat dort allerdings erlebt, wie sein bester Freund oder einer seiner engsten Freunde, Robert Blum, der sich eben sehr für Außenseiter und für dieses Parlament stark gemacht hat, auf offener Straße erschossen wurde. Und das hat Lortzing so geschockt, es ist ein bisschen ein Vorbild gewesen für eine Figur im Stück, die heißt Richard in dem Stück, dieser Robert Blum. Und das hat Lortzing also derart gepackt, dass der einfach abgeknallt wurde. Das war wohl auch ein Hauptbeweggrund, weshalb er das Stück geschrieben hat. Also in Wien schwappte ja auch die Revolution einher. Und dann gab es die Konterrevolution der Regierenden. Und im Grunde haben die Aufständischen keine Chance gehabt. Am Schluss waren sie ja unterlegen.
Wie nähern Sie sich diesem Stoff von Regina? Wie lesen Sie das Stück und wie bringen Sie es jetzt in Leipzig, gerade dieser Stadt der friedlichen Revolution, auf die Bühne in einer Zeit, in der es ja gerade wieder sehr viele Kriege, sehr viel Aggression in der Welt gibt?
Absolut. Also erstmal beide Themen, die das Stück behandelt, die hängen uns ja gerade auf dem Schoß. Also eben das Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich. Also ist ja, dass die Milliardäre in den letzten 5 Jahren hier allein in Deutschland um 80% ihren Reichtum vergrößert haben und umgekehrt die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung, also die ärmere Hälfte, besitzt gerade mal 0,5% des Nettoeinkommens. Also wir sind ja in einem Zustand, den gab es ja im Feudalismus nicht mal. Also das Ungleichverhältnis ist so krass geworden. Das beschreibt das Stück und zum Zweiten die daraus entstehenden Reibereien, die Versuche der Ärmeren, sich dagegen zu wehren und die Bewaffnung dessen. Also Lortzing schildert in dem Stück eben auch eine Aufrüstungsspirale. Auf beiden Seiten werden die Waffen ein größeres Thema. Das geht eben über einen Brandanschlag auf die Fabrik, dann eben die Entführung, dann bewaffnen sich beide Seiten. Also es wird nie so viel in dieser Oper wie in anderen nach Waffen geschrieben.
Also so ein bisschen diese Frage, wann ist es eigentlich legitim, auch für die eigenen Überzeugungen dann doch zu Gewalt zu greifen, anders als 89.
Ganz genau. Das ist die Frage des Stücks. Also wann ist es gerechtfertigt, für die Freiheit zur Waffe zu greifen?
Und da hatte er ja, wenn Sie sagen, Robert Blum war einer seiner Weggefährten, jemanden neben sich, der genau das nicht getan hat, sondern
ein
der
totaler
immer wieder,
Pazifist.
Ja. Für das Wort gekämpft hat, für den Diskurs, für die Auseinandersetzung.
Und in dem Zusammenhang, finde ich, wird einem auch nochmal so deutlich, welche immense Bedeutung diese friedliche Revolution in Leipzig, die ja nun wirklich direkt vor dem Opernhaus stattgefunden hatte, wo die Menschen einfach mit Kerzen dagestanden haben und die gesiegt haben, die dieses Regime zu Fall gebracht haben, einfach durch die bloße Anwesenheit. Das denke ich oft, also ich bin ja Wessi, da denke ich oft, das ist im Westen und vielleicht sogar im Osten gar nicht genügend gewürdigt worden. Denn das ist eine Ausnahmeerscheinung. Alle Revolutionen, und gucken wir heute um uns rum, alle Kriege, alle Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Freiheit werden mit Waffen geführt und bringen blutige Opfer. Und da ist es genau 89 nicht passiert. Das ist eine Sensation. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir uns gegenseitig hochrüsten, also wo die Aggressionsspirale. Ich lebe ja in Berlin, also kann man jede Woche sehen, wie viel härter die Menschen miteinander umgehen. Also es war ja noch nicht lange her, dass Bahnbeamten, Polizisten und Krankenpfleger, war ja mal ein Tabu, dass man denen, die irgendwie gewaltsam wird. Also ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen, dass man auf die Idee kommt, solche Menschen anzugreifen, weil man sie für irgendwas für schuldig hat. Also wir haben da schon jetzt so viele Schwellen überschritten.
So eine Entgrenzung sehen Sie?
So eine Entgrenzung. Mhm. Und das genau beschreibt der Lortzing so eindrucksvoll in diesem Stück, wie das sich immer höher schraubt und wie das in einer nicht enden wollenden Gewaltspirale und Hysterie endet.
MDR Kultur trifft Bernd Mottl, Theater- und Opernregisseur. Was haben Sie denn für eine Bindung an die Stadt Leipzig, wenn es eine gibt? Mussten Sie lange überlegen, als Ihnen das angetragen worden ist? Sie sind ja frei. freischaffend. Mach doch mal die Regina bei uns.
Na, erstmal finde ich toll, wenn man das Opernrepertoire erweitert, also wenn es Stücke gibt, die ich nicht kenne, also ich kannte es nicht. Ich dachte auch immer, Lortzing, das ist doch der mit den lustigen Spielopern.
Das ist auch der erste Lortzing, den Sie je inszenieren, ne?
Genau, genau. Und Leipzig, dass das ein attraktives Opernhaus ist, das wusste ich natürlich und da war ich natürlich auch oft zu Gast. Und dass die Stadt mir gefällt, das wusste ich auch von vornherein. Also gab es da jetzt erstmal keinen Grund dagegen.
Ist denn so ein Thema für die Oper das richtige Sujet? Ich meine.
Ja, also auf jeden Fall. Es ist hochdramatisch, hochromantische Musik. Also ganz, ganz viel Leidenschaft, ganz viel dreht es sich natürlich um den Konflikt, den Regina damit auszutragen hat, zwischen diesen beiden Männern zu stehen. Und ein bisschen Stockholm-Syndrom steckt auch drin. Also den Entführer, den man ja eigentlich auch mal geliebt hat und der bedroht einen jetzt mit der Waffe. Das ist schon ein toller Grund, um eine Arie zu schreiben und die inneren Zerreißprobe in Musik zu gießen.
Und wie politisch kann es werden auf einer Opernbühne oder sollte es werden?
Na, also sagen wir mal, ich mache da jetzt keine Parteipolitik, nicht? Also das ist ja klar, das geht wirklich mehr um die menschliche Auseinandersetzung. Das muss im Vordergrund stehen. Also das ist eben, das soll schon einen heutigen Geschmack haben, natürlich, aber ich glaube, wir sind dabei, eine Ästhetik zu finden, die über das hinausweist. Also einer plumpen Handy-Aktualität, sag ich mal. Aha. Sondern das Stück ist stärker als das. Es ist eben wirklich ein menschlicher Konflikt zwischen Arm und Reich.
Im April gehört die Oper Leipzig der Erinnerung an Albert Lortzing. In nicht ganz 2 Wochen startet das Festival Lortzing 26. Anlass sind der 225. Geburtstag und der 175. Todestag dieses Komponisten, Sängers, Schauspielers. Wir haben schon gehört, er hat auch seine eigenen Libretti geschrieben mitunter, unter anderem bei der Oper Regina, die Regisseur Bernd Mottl im Rahmen dieses Festivals inszeniert. 10 Festivaltage werden das sein, an denen im Opernhaus und in der musikalischen Komödie 10 Aufführungen zu erleben sein werden. Darunter sind 2 Premieren. Man fängt mit dem lustigen Lortzing an, der Waffenschmied ist es erst, dann Regina anschließend. Und wenn Sie jetzt, Herr Mottl, bei uns sind, um uns heute davon zu erzählen und da eine Oper inszenieren, Sie kommen ja ursprünglich aus dem Schauspiel. Zumindest kann man so eine Linie bei Ihnen in der Biografie ziehen, Schauspieloper. Und wir waren gerade schon bei der Frage, was die Oper alles kann. Ich frage mich immer, wie viel Verbindung stellt das Opernpublikum wirklich her zum eigenen Leben, wenn die dann so sitzen und einen Abend lang gut unterhalten werden? Zweifeln Sie auch manchmal dran?
Ich gehe selber sehr viel ins Theater und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man nach einem harten Arbeitstag sich da hinsetzt, mit welcher Erwartung und vielleicht auch null Vorwissen man entführt werden möchte. Und so mache ich es eben auch. Also ich versuche die Leute wirklich abzuholen. Ich denke mal, kaum einer liest vorher das Programmheft oder geht in einen Einführungsvortrag. Das sind ja alles tolle Angebote. Aber ich gehe erstmal davon aus, ich hole die Leute in ihrem Arbeitsleben ab. Also die kommen gerade irgendwie gestresst von irgendwas, wenn es vom Einkaufen ist, und freuen sich jetzt irgendwie abgeholt zu werden. Das finde ich nach wie vor wichtig, dass man irgendwie Menschen, dass es verstehbar ist, dass es lesbar ist, dass die Geschichte sich verständlich vermittelt. Also da sehe ich eben dann doch zu viele Kunstveranstaltungen, wo das so ein bisschen aus dem Rahmen verloren ist.
Können Sie sich denn an ein Bühnenerlebnis erinnern, das für Sie so ein Bildungserlebnis war, wo Sie selber das Gefühl hatten, wow, das öffnet mir gerade die Augen über mich und meine Welt?
Oh, da gibt's viele.
Aha.
Oh, da gibt's viele.
Oh, wie schön.
Ja, also jetzt ganz aktuell etwas, was Sie gar nicht erwarten werden. Florentine Holzinger zum Beispiel, diese Tanzperformerin in Berlin, habe ich die öfter gesehen. Das sind Abende, da denke ich richtig tagelang drüber nach. Und da muss ich auch sagen, das ist auf einem Level und einer Kunstfertigkeit und einer Virtuosität und einer grandiosen Kraft, da ziehe ich den Hut.
Warum denken Sie drüber nach? Welcher Lebensbereich wird da berührt?
Ja, das, was Musiktheater eben wirklich kann, über Tod, über Leben, über den Sinn unseres Daseins hier. Was macht uns aus? Was macht uns einzigartig? Wie toll ist das, dass wir hier jetzt sein dürfen? In dieser doch wirklich wahnwitzig brutalen Welt. Wir haben doch ein fantastisches Land, ein tolles Umfeld, tolle Möglichkeiten, jeden Tag uns an der Natur zu erfreuen und den Himmel zu gucken und zu denken, wie schön ist das, dass wir hier leben dürfen. Wow. Also so.
Das auf einer ganz wird einem noch mal,
ja, das wirkt auf mich. Gute Kunst, finde ich, macht möglich die Sinnhaftigkeit unseres Hierseins, unseres einmaligen Hierseins zu spüren.
Da war es der Tanz. Bei Ihnen ist es Oper, Operette, Musical, Schauspiel. Hatten Sie jedes Gefühl, Sie müssen sich mal entscheiden?
Nö, Gott sei Dank nicht. Also ich gucke immer, dass der Spielplan abwechslungsreich ist. Dass ich
Ihr eigener, persönlicher?
Ja, genau. Das, nach dem Schauspiel freue ich mich auf Musiktheater. Man arbeitet mit Schauspielern ja vollkommen anders als mit Sängern. Nicht?
Also, inwiefern?
Ja, mit Schauspielern entwickelt man mehr. Also um nicht zu sagen, die erwarten es auch geradezu, dass die da beteiligt werden. Sänger sind eher froh, wenn man ihnen handwerklich sagt, was man sich vorstellt, was für Bilder, was für Vorgänge, was für eine Gedankenlinie sein könnte. Weil die sind genug beschäftigt mit ihrem Teil der Herausforderungen.
Mit dem handwerklichen.
Genau, mit dem handwerklichen, gesanglichen, musikalischen klarzukommen. Da muss man ihnen eigentlich einen Teppich bauen oder sie sind meistens dankbar dafür, dass man ihnen ein bisschen was vorlegt. Und das ist bei Schauspielern genau umgekehrt. Mhm. Und das muss man sehr scharf voneinander trennen. Also das sind vollkommen verschiedene Arbeitsweisen.
Sie machen das ja freischaffend an den unterschiedlichsten Häusern in mindestens 3 Ländern im deutschsprachigen Raum. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, ich gehe in die Freiberuflichkeit, statt mich an irgendeinem Haus fest anstellen zu lassen?
Ja, das ist immer so eine Wesensart, nicht? Also es gibt Menschen, die brauchen viel Sicherheit und einen genauen Überblick, wie viel sie noch in ihrem Leben arbeiten müssen, was sie da verdienen. Das brauche ich nicht so sehr. Also ich liebe meine Freiheit, also wie nichts anderes. Das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Lieber frei sein als dazugehören. Ne? Wenn ich die Wahl habe, dann gucke ich lieber, dass ich meine Kreativität zum Ausdruck bringen kann oder überhaupt, dass sie in irgendwas einfließt. Und das ist natürlich als Freelancer viel leichter. Ich möchte zum Beispiel, nie wollte ich Intendant werden oder so. Es ist mir schon angetragen worden, aber mir reicht die Verantwortung, die ich für 4-5 Produktionen im Jahr habe. Und mehr brauche ich nicht. Ja. Ich muss nicht noch ein ganzes Haus an der Backe haben.
Aha, mit allem, was dazugehört, auch an Logistik und organisatorischem und bürokratischem.
Mit Politik sich ins Einvernehmen stellen, mit den Zuschauern, mit dem Ensemble, mit den Wünschen aus all diesen Richtungen. Ja. Und das zusammenzubringen und das bei immer sparsameren Finanzetats, das ist eine Mammutaufgabe. Ich bewundere jeden, der das macht.
Ja. Da gibt es ja in Leipzig auch gerade erhebliche Probleme. Wer MDR Kultur, die Kulturnachrichten hört, weiß, das Haus ist in Schwierigkeiten und wird wahrscheinlich im Defizit sein. 2028 spätestens ist die Zahl, die im Raum steht. Wir wissen, dass der Intendant Tobias Wolf früher gehen wird. Spüren Sie das jetzt gerade?
In meiner Produktion jetzt nicht. Also ich merke natürlich, dass der Spargürtel enger geschnallt wird. Mhm. Das merkt man aber an jedem Haus, ehrlich gesagt. Überall wird nicht mehr aus dem Vollen geschöpft. Mir fallen von außen gesehen Möglichkeiten ein, einzusparen, das muss ich auch sagen. Also als Gast, ich bin ja der Einzige quasi, der von außen kommt mit meinem Team und so guckt auf den Betrieb und natürlich fällt einem auf, wo ich denken würde, naja, das könnte man schon so ein bisschen zusammenfassen. Aber das ist natürlich auch ein Gesamtmelange aus einem Betrieb, der schon seit Jahren gewachsen ist und der Punkt, wo man wirklich Leute kürzen können oder Etats kürzen, den gibt es quasi nicht mehr. Also so einfach kommt man aus der Sache nicht raus. Mhm. Ne? Also die Verbindung zum Gewandhausorchester alleine ist schon so viel Verpflichtung und so, schluckt so viel Etat, der anderswo fehlt. Also diese Verträge aufzulösen, das würde in Teufels Küche führen. Also deswegen würde ich diese Aufgabe auch so ungern machen.
Wie Sie sich immer einfuchsen müssen in den Geist eines Hauses, wenn Sie irgendwo hinkommen, denke ich gerade. Wir haben so eine schöne Fragebogenfrage. Was fällt Ihnen schwerer, anfangen oder aufhören? Und wenn Sie in so einem Haus für so eine Zeit arbeiten, ja, was ist schwerer, reinfinden oder rausgehen?
Ich habe mit beidem kein Problem, muss ich sagen. Ich freue mich auf jede neue Aufgabe. Ich beschäftige mich lange vorher mit dem Stück und auch mit der Stadt. Ich gehe auch immer was gucken. Ich will wissen, wie ist die ästhetische Leitlinie bis dahin? Was haben die Leute schon gesehen? Was ist neu? Und genauso gut kann ich auch am Schluss mit Freude die Tür zumachen und bin froh, dass ich mit den Interna dann nichts mehr zu tun habe, sondern mich dann wieder erstmal auf mein Privatleben konzentrieren kann oder auf die nächste Aufgabe, die in diesem Fall jetzt irgendwie direkt um die Ecke ist.
Aber, Sie werden in der Semperoper in Dresden Ihre Premiere haben demnächst.
Ja, genau. Das ist gleich 5 Wochen später, habe ich da die nächste Premiere.
Und was wird es sein?
Das heißt der Florentinerhut. Und ist eine Oper, kennt auch niemand, von Nino Rota. Den Namen hat man vielleicht mal gehört, das ist der Komponist von Fellini gewesen. Er hatte eigentlich sämtliche Filme von Fellini vertont. Und in diesem Fall, der hat auch Opern geschrieben. Und Florentinerhut ist eine der ersten Boulevardkomödien aus dem 19. Jahrhundert von Eugène Labiche. Also, und Boulevardkomödie heißt in dem Fall wirklich Tür auf, Tür zu. Mhm. Also Liebhaber in den Schrank, Tür zu, Tür auf und der Ehemann kommt nach Hause. So der Klassiker, ne? Und was passiert? Und das Stück ist raffiniertest gebaut, mit brillant komischen Situationen und der Komponist hat es verstanden, ordentlich Tempo in die Sache zu bringen und Italianità, das ist eigentlich wie eine Puccini-Oper in einem virtuosen Stil geschrieben und macht wirklich Laune und ist richtig komisch. Es ist wirklich eine Oper zum Lachen, anders als Donizetti und andere, was man so für komisch hält. Da stimmt das Timing oft nicht. Hier ist genau das Tempo, was eine Komödie braucht, hat der Rota verstanden umzusetzen.
Als Filmmusikkomponist.
Genau, eben. Die Schule des Filmkomponisten merkt man da total.
Wie lange vorher wissen Sie, dass Sie diese Arbeiten machen? Wann haben Sie zum Beispiel von dem Lortzing erfahren?
Den 2023.
Also 3 Jahre
vorher. Ja.
Und wie ist dann der Prozess?
Dann setze ich mich erstmal mit dem Stück auseinander, mit dem Klavierauszug, mit der, gucke, ob es eine Aufnahme gibt, lese alles, was es drumherum gibt. Und dann treffe ich mich mit einem Team, dann suche ich mal einen Bühnenbildner aus. Das ist seit vielen, vielen Jahren immer Friedrich Eggert. Aber Kostümbildner holen wir uns immer jemand anders dazu. Das ist jetzt Alfred Meyerhofer. Wir haben allerdings auch schon viel miteinander gearbeitet. Manchmal hole ich noch einen Choreografen dazu, manchmal einen Videokünstler. Also das fängt man an zu entscheiden. Dann hat man ein Team und ab dann arbeite ich eigentlich am liebsten in der Gruppe. Und dann treffen wir uns bei mir zum Kaffeekränzchen und dann wird ordentlich Kuchen aufgefahren und Kekse.
Und dann so machen Sie das.
Dann
wo haben Sie das denn
Kaffee gelernt? Ja, das kommt von meiner Oma. Die hat dann immer schön Marzipantorte für uns gebacken und dem versuche ich gleich zu kommen. Und bei süßem und bitterem Kaffee kommen die tollsten Ideen. Und so sammelt man das dann alles. Ne? Mhm. Und das dauert, da trifft man sich bestimmt 5-6 Mal in großen Abständen und dann werden die immer enger und so.
Ansonsten haben Sie ja gelernt an der FU, an der Freien Universität in Berlin. Sie haben da Theater- und Musikwissenschaften studiert. Was war das für eine Zeit, als Sie dort waren? Wie war da der Geist? War da auch so Kaffeekränzchen?
Nee, ich fand das schrecklich. Ich dachte so von der Schule ausgehend, also wenn ich an die Uni komme, dann lerne ich richtig was. Und die Tatsache war, dass der Chef der Theaterwissenschaft, Henning Risch später, das war gleichzeitig der Herausgeber von Theater heute, in jedem Seminar eingeschlafen ist. Wirklich eingeschlafen. Ne? Das ist er im Theater übrigens auch. Der hat dann trotzdem drüber geschrieben, also rätselhaft. Und ich habe gedacht, bitte, was ist denn hier los? Also, der hat dann irgendwie so Studenten den Unterricht machen lassen, so referieren lassen. Und
also wir waren Berlin uns selbst, der 80er, wo man ja eigentlich immer sagt, da brennen alle so für die Kultur. So. Das war die Stadt, wo sich die Szene irgendwie ausgedrückt hat in großer Freiheit. Und Sie haben da was ganz anderes erlebt.
Ja, also ich dachte, das ist Theater- und Musikwissenschaft, das ist eigentlich wie über gutes Essen reden.
Also statt Essen.
Eben. Mhm. Und das habe ich kapiert, das wird nichts. Und dann habe ich eine eigene Theatergruppe mit einem Freund zusammen gegründet. Also es gab an der FU früher schon eine Studiobühne, aus der erwuchs die Schaubühne.
Haben Sie denn auch mal über die Mauer geguckt?
Also ja, genau. Und da fiel dann 89 die Mauer, genau in der Zeit. Und dann waren wir die Ersten, die nach Weißensee und an die Ernst-Busch-Schule getigert sind. Und wir haben mit Ost- wie Weststudenten, Schauspielstudenten, die ersten eigenen Inszenierungen auf die Bretter gebracht.
Und vor 89?
Vor 89 eben mit der UdK, damals Hochschule der Künste.
Das war ja eine ganz andere Theaterästhetik im Osten Berlins. Haben Sie das ein bisschen aufnehmen können?
Oh, total. Ich habe das geliebt. Also ich meine, zu Castorf bin ich schon gefahren, noch zu DDR-Zeiten. Da fing das ja an, dass er am Deutschen Theater, das sind auch für mich die prägenden Aufführung gewesen. Also sein Stil finde ich heute entsetzlich, das mag ich überhaupt nicht mehr, aber es war natürlich damals was Neues und wir als Studenten fanden wir das ganz toll. Und die ganze Theaterästhetik der DDR oder
Harry
dieser,
Kupfer?
Ja, Harry Kupfer. Ich habe ja bei Harry Kupfer assistiert. Das war für mich extrem bedeutsam. Eigentlich der wichtigste Mensch in meiner beruflichen Karriere.
Ah, okay.
Dessen Handwerk ich bewundert habe. Da habe ich sehr viel gelernt. Ja.
Was davon, würden Sie sagen, übersetzt sich in das, was Sie heute tun?
Oh ja, also wenn Sie die Sänger fragen würden, ich glaube, die sehen schon, dass ich sehr handwerklich orientiert bin. Ich bin nicht so der Typ, der irgendeiner Kunstidee hinterher eiert, die dann vom Feuilleton gefeiert wird. Für mich ist Theater Handwerk. Das hat Regeln, das hat, also um Spannung zu halten, um Spannung aufzubauen auf der Bühne und auch im Repertoire zu erhalten, gibt es Tricks und Mittel und Wege. Und die Sänger wissen das, glaube ich, zu schätzen, dass ich die ganz gut beherrsche, dass ich weiß, wie funktioniert etwas auf der Bühne oder wo hängt es dann durch, wenn was passiert. Und das muss ich um jeden Preis verhindern. Es muss spannend sein, es muss unterhaltsam sein.
Der Regisseur Bernd Mottl zu Gast bei MDR Kultur. Am 25. April hat sein Lortzing, die Oper Regina, Premiere an der Oper in Leipzig. Sie werden im Saal sitzen, irgendwo, eher versteckt.
Schwitzend. Außen. Ich sitze immer außen, damit ich am Schluss auch rauskomme. Das hat schon den Grund allein.
Und wie viele von diesen 100.000 kleinen Entscheidungen und Absprachen, von denen Sie vorhin sprachen, müssen denn funktionieren, damit Sie zufrieden aus dem Saal gehen?
Na alle, davon gehen wir aus, selbstverständlich.
So, liebe Leipziger Künstler und Opernmitarbeiter, der Maßstab ist gesetzt. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke für eine Stunde im Gespräch, Bernd Mottl.
Gerne.
Und das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Ellen Schweder und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche. Dann wird Stefan Pötsch zu Gast sein. Er spielt Geige und Bratsche, ist Komponist und Improvisator. Und mit dem New Global Ensemble produzierte er jüngst das Debütalbum Dream Walking. Heute lebt er in Erlangen, geboren wurde er in Magdeburg. Und mit ihm werden wir uns eine Stunde unterhalten in der kommenden Woche.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.